Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Hallo, liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, hurra! Podcasts. Heute mit einer neuen Folge. Folge Nummer 70 inzwischen und wir sprechen heute oder ich spreche heute mit Viktoria Heinrich. Hallo Viktoria.
Hallo.
Hallo. Wo bist du gerade, wenn ich das mal so blöd fragen darf, weil wir sitzen nicht live zusammen, sondern da bei dir, wo du bist?
Ich sitze tatsächlich bei mir zu Hause. Ich wohne in Kassel und arbeite da gerade auch.
Okay, super. Dann hoffen wir mal, dass die Leitung standhält. Ich sag kurz noch vorher was Richtung Hörerinnenschaft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wollen versuchen, als Podcast der Burg verschiedene Perspektiven abzubilden. Jetzt aktuell dreht sich dieser Podcast vorrangig um Design, Studium, das Lernen und Lehren, Vermitteln von Gestaltung. Aber wir wollen versuchen, auch nochmal mehr Perspektiven reinzukommen. In den Shownotes gibt es eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr Lust habt, euch zu beteiligen, Themenvorschläge reinzubringen, Gäste, die ihr denkt, die wir mal einladen sollten, Themen, die wir mal ansprechen sollten, dann schickt uns das gerne als Feedback an die E-Mail-Adresse, die unten in den Shownotes steht. Und dann sehen wir zu, dass wir das versuchen abzubilden. Solange nichts kommt, machen wir einfach so weiter und sobald aber Feedback, Kritik, Anregungen kommen, dann versuchen wir das so gut es geht umzusetzen. End of editorial note an der Stelle. Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Lehrender an der Burg und jetzt geht's los. Viktoria, ich habe versucht vorhin rauszuformulieren, was du eigentlich alles schon gemacht hast und es ist mir nicht gelungen. Und an der Stelle muss ich dich bitten, dass du mal kurz umreißt, wie deine Reise nach dem Studium abgelaufen ist, bis nicht genau jetzt, dem Moment, wo wir hier zusammensitzen, aber ungefähr da an der Stelle, wo du gerade bist.
Ja, ich glaube, ich muss im Studium anfangen. Also okay. Ich habe Produktdesign studiert an der HTW in Dresden. Das war sozusagen mein erster Bachelor und habe dann weiter studiert im Master Kunst- und Designwissenschaft in Essen an der Folkwang-Universität der Künste. Und ich beginne da, weil ich in meinem Studium eigentlich wieder aus dem Studium rausgegangen bin, mehr oder weniger, und zwar für ein Praktikum an das Museum für angewandte Kunst in Wien. Das war 2016, also ist schon eine ganze Weile her. Und hab mich dafür ein Praktikum beworben, habe dann ein Praktikum in der Designsammlung beim Thomas Geisler damals noch gemacht und bin dann in Wien geblieben, auch während meines Studiums. Also ich habe dann meinen Master abgeschlossen und habe angefangen als Research Assistant oder wissenschaftliche Mitarbeiterin beim IDRV zu arbeiten. Das ist das Institute of Design Research Vienna. Die beschäftigen sich, das ist ein Forschungsinstitut, was außeruniversitär ist und was sich primär mit sozial und ökologischer Nachhaltigkeit beschäftigt, also ganz grob umrissen. Und in der Zeit, in der ich dort gearbeitet habe, haben wir viele Projekte zusammen mit dem MAC gemacht. Und darüber bin ich eigentlich wieder ins Museum gekommen, und zwar als kuratorische Assistenz in der Designsammlung wieder. Da hat sich dann auch was geändert. Da ist dann Marlies Wirth Kuratorin geworden und das war für mich total glücklich, weil in der Zeit wurde im MAC das MAC Design Lab neu aufgestellt und ich war sozusagen als kuratorische Assistenz dabei und habe einfach ganz, ganz viel mitbekommen und durfte ganz viel kennenlernen an Dingen, die man so im Museum macht. Und das war für mich, also neben dem Praktikum im Museum, war das für mich ganz wichtig, auch in Sachen, was möchte ich eigentlich später machen? Und um das so ganz kurz zu halten, weil wir vielleicht später auch noch mal darauf kommen, bin ich dann wieder, als die Stelle ausgelaufen ist, bin wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe ein Volontariat im HFG-Archiv in Ulm gemacht. Da habe ich 2 Jahre lang gearbeitet, habe dort auch Ausstellungen gemacht, hatte aber zum ersten Mal den Kontakt zu eher designhistorischen Themen. Und genau, nach diesem Volontariat oder über das Volontariat habe ich eigentlich meine Promotionsstelle gefunden, beziehungsweise mein Promotionsthema. Also ich habe in Ulm das Thema entdeckt, mit dem ich mich jetzt beschäftige und an dem ich forsche, und bin dann mit diesem Thema nach Kassel gegangen. Und aktuell bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Theorie und Praxis der Gestaltung im Fachbereich Produktdesign an der Kunsthochschule Kassel. Und ich bin in der Lehre, aber ich schreibe gleichzeitig meine Dissertation. Das war es vielleicht in aller Kürze.
Okay, also genau, das hätte ich so niemals irgendwie auffädeln können. Aber das sind sehr, sehr, sehr interessante Stellen, wo du warst und wo du auch gerade bist. Du sagst, du promovierst und du machst Lehre. Bevor wir vielleicht auf das Promotionsthema kommen, kannst du noch kurz, ich versuch's anders. Erstmal würde mich mal interessieren, was du lehrst und wie du das lehrst. Und das andere würde mich nochmal interessieren, was das eigentlich für eine Promotion ist. Also fangen wir mal an mit, was lehrst du da?
Ja, ich habe angefangen mit einem Seminar zu Überfluss und Knappheit im Design, weil das war ein Thema, was ich aus dem MAC Design Lab mitgenommen habe, also ein sehr zeitgenössisches Thema. Und ich bin in der Theorie, das heißt, ich lehre Designtheorie oder auch Designgeschichte. Und das, was mir eigentlich ganz wichtig ist, und das versuche ich in den letzten Seminaren, ist eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Also der Bereich, in dem ich bin, heißt ja auch Theorie und Praxis im Design. Und ich finde diese Verbindung ganz wichtig. Und im letzten Semester habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Nils Oertel, der ist im Systemdesign, versucht, ein Seminar zu machen, was sich mit dem neuen deutschen Design der 80er Jahre beschäftigt. Und wir haben das sozusagen auf die aktuelle Zeit versucht zu übersetzen. Also wir haben mit den Studierenden das neue deutsche Design angeschaut, also ein designhistorisches Thema. Wir haben uns ganz explizit das Kaufhaus des Ostens angeschaut. Das war eine Ausstellung 1984 in Berlin, die schon auch so als die große Ausstellung der 80er Jahre rezipiert wird. Und wir wollten das Gleiche mit den Studierenden machen. Also auch die Studierenden haben ähnlich wie in den 80er Jahren Halbzeuge genommen und haben daraus Objekte gestaltet. Also wir haben sozusagen diese Themen Umgang mit Ressourcen, Umgang mit Knappheit und Überfluss, Gestalten für Ausstellungen, für Galerien, haben wir versucht zu adaptieren und aktuell zu machen. Und daraus ist dann auch eine Ausstellung und eine kleine Publikation entstanden. Also für mich war diese Verbindung von Theorie und Praxis da irgendwie wichtig, um designhistorische Inhalte spannend zu machen. Und das versuche ich jetzt gerade auch wieder in einem Seminar.
Und hat das funktioniert? Weil das Kaufhaus des Ostens, kommen wir ja später nochmal drauf, ja eine sehr, naja, sagen wir mal, kristallisierende, abbildendes Event war für die damalige Zeit. Und jetzt, und in seiner ganzen Ästhetik dieser Ready-Mades, mit denen da gearbeitet wurde, vielleicht damals innovativer, aber jetzt haben wir das ja alles durch 1000 Upcycling, Pinterest schon 1000 Mal gesehen. Also was habt ihr durch die Auseinandersetzung damit eigentlich rausgefunden? Jetzt gehen wir voll in Ab. Also lass uns tief reingehen, erzähl doch mal. Also.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, was wichtig war für uns, ist, dass die Studierenden nicht eine Ästhetik kopieren, die es in den 80er Jahren schon gab, sondern dass wir uns auch damit beschäftigen, was sind denn Halbzeuge oder was sind Werkzeuge, die wir heute benutzen. Also ein Student hat sich dann auch mit 3D-Druck beschäftigt. 3D-Druck als Halbzeug oder 3D-gedruckte Objekte als Halbzeuge. Also uns war wichtig, nicht eine Ästhetik zu kopieren, aber gleichzeitig sind wir natürlich auch, wie das in diesem Seminar zum Kaufhaus des Ostens gemacht wurde, sind wir auch durch Baumärkte gegangen. Wir haben uns aber auch überlegt, können wir Sachen recyceln? Also gibt es Sachen, die, und recyceln nicht im Sinne dieser Recycling-Ästhetik, sondern wie können wir Objekte integrieren mit einem gestalterischen Anspruch, der nicht nach Recycling aussieht.
Und war das ähnlich eindrücklich im Ergebnis? Also, oder andersrum, das Kaufhaus des Ostens ist ja historisiert in gewisser Weise, ne? Also das ist ja so im Kanon als so ein Punkt einfach festgelegt. Und jetzt habt ihr euch daran so ein bisschen gerieben. Kann man das überhaupt, also ist es nicht einfach dann doch, okay, das ist so ein anderer Kontext, so eine andere Zeit, so ein anderer Ort, so zwei andere Länder, in denen das stattgefunden, also ne, so und jetzt ist jetzt und das ist, und ihr habt es bei euch gemacht, geht das überhaupt, oder kann man Kriterien finden, entlang denen man da einen Bezug herstellen kann, aus dem man wiederum was lernen kann? Oder welche Kriterien habt ihr gefunden, um daraus was zu lernen?
Für uns oder gerade für mich als jemand, der versucht, designhistorische Inhalte zu vermitteln, war es wichtig, eine gewisse Aktualität darzustellen und eine gewisse Begeisterung für designhistorische Themen zu generieren. Und ich glaube, das hat schon geklappt. Gleichzeitig wollten wir aber auch einen aktuellen Bezug haben. Also ich unterrichte im Produktdesign, das heißt, es sind alles Designer, es sind keine Historiker, mit denen wir uns beschäftigen, sondern Designer, die ja auch ihre eigenen Produkte gestalten. Und wir haben uns dann schon auch bemüht, aktuelle DesignerInnen reinzuholen. Also wir haben uns beispielsweise mit dem Clemens Schillinger, das ist ein Wiener Designer, der viel mit Halbzeugen arbeitet, mit dem haben wir uns auseinandergesetzt. Der war digital dabei und hat den Studierenden sozusagen gezeigt, wie er mit Halbzeugen arbeitet, welche Techniken er anwendet. Also ich glaube, dass wir dahingehend schon eine gewisse Relevanz und Begeisterung geschaffen haben für dieses Thema. Andererseits stimme ich dir natürlich total zu, dass das Kaufhaus des Ostens und so, wie es auch rezipiert wird, ein gewisser Punkt war, der zu dieser Zeit ganz relevant, wichtig und neu war. Und das haben wir vermutlich nicht geschafft mit unserem Seminar. Aber das wird sich zeigen. Also es ist ja auch noch nicht historisch eingeordnet.
Und jetzt promovierst du da. Erste Frage dazu. Hast du so ein Stipendium oder ist die Lehre sozusagen eine Art und Weise der Finanzierung dafür? Und was ist das für eine Promotion, die du da anstrebst?
Ich bin, wie gesagt, wissenschaftliche Mitarbeiterin, okay, an der Kunsthochschule. Also ich habe eine halbe Stelle und die halbe Stelle beinhaltet Lehre. Also es ist ein Seminar im Semester und meine Promotion, also die Promotion ist okay. Teil der Anstellung, genau. Auch wenn die,
sorry.
Überhaupt kein Problem, auch wenn die wahrscheinlich, die Promotion nimmt definitiv mehr als die halbe Stelle ein.
Das glaube ich gern, ja. Und was ist dein Thema? Los, komm, jetzt lass uns so ein bisschen deep reingehen. Erzähl mal, worüber promovierst du, was ist dein Thema und warum willst du das, warum machst du das überhaupt?
Also, auch da muss ich wieder an anderer Stelle anfangen.
Sehr gut.
Ich habe dieses Volontariat am HFG-Archiv in Ulm gemacht. Und das HFG-Archiv ist, wie der Name das sagt, das Archiv der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Die HFG war eine Designschule, die von 1953 bis 68 bestanden hat, also eine relativ kurze Zeit, dafür aber sehr einflussreich war. Und in diesem Archiv gibt es diverse Nachlässe, gibt es diverse Unterlagen von der Stiftung. Die HFG war eine private Hochschule, getragen von der Geschwister-Scholl-Stiftung. Das heißt, alle Unterlagen, die es von dieser Stiftung gibt, sind dort untergebracht. Der gesamte Nachlass von Ottel Eicher beispielsweise ist dort untergebracht. Und dieses Archiv hat eine Doppelfunktion. Also es ist nicht nur Archiv, es ist nicht nur öffentlich zugänglich für WissenschaftlerInnen, sondern auch ein Museum. Also das Archiv macht Ausstellungen. Es gibt eine große Dauerausstellung, die ist, wie der Name sagt, immer vorhanden. Die Dauerausstellung führt sozusagen durch die Geschichte der Hochschule. Und es gibt aber auch immer wieder kurzzeitige Ausstellungen, die dort zu Themen rund um die HFG stattfinden. Und in meiner Zeit dort am Archiv habe ich viele Ausstellungen gemacht und es war ganz toll. Das HFG-Archiv ist ein kleines Museum, ein kleines Archiv. Als Volontärin hat man die Möglichkeit, sehr viel selbst zu machen. Also ich konnte drei Ausstellungen kuratieren. Ich habe mit ganz viel Material arbeiten können und ich habe wirklich halt Quellen, Archivmaterial als Quellen kennengelernt. Das war für mich ganz wichtig. Und in meiner Arbeit dort bin ich über diverse Quellen gestolpert und über diverse Nachlässe. Und ein Nachlass, beziehungsweise Nachlass ist der falsche Begriff, ein Vorlass, der dort vorhanden ist, ist die Sammlung von Hansnick Röhricht. Und Hansnick Röhricht oder Hans Röhricht ist ein Designer und Hochschullehrer und der war Student der Hochschule für Gestaltung Ulm und dann kurze Zeit Mitarbeiter mit Lehrberechtigung. Also er hat dort studiert, er hat dort gelehrt und er hat dort auch in einer Entwicklungsgruppe gearbeitet unter Ottel Eicher. Und ich habe diesen Vorlass kennengelernt und war wahnsinnig überwältigt erstmal von dieser Menge. Also es sind hunderte von Kisten, die dort liegen mit Material. Und wollte mir das unbedingt genauer anschauen. Und das war so der erste Begegnungspunkt mit Hansnick Röhricht. Und weil ich das noch gar nicht so gesagt habe, ich schreibe meine Dissertation über Hansnick Röhricht, also über den Designer und Hochschullehrer Röhricht. Und habe in meiner Arbeit sein Archiv, seine Sammlung, die mir zur Verfügung steht, in der ich recherchieren kann. Und dabei interessiert mich einerseits Röhricht als Person, andererseits aber auch die Art und Weise, wie er gelehrt und gestaltet hat. Also das vielleicht in einer Kurzfassung dazu.
Hervorragend, weil das trifft nämlich ziemlich genau den Kern dieses Podcasts, nämlich wie lehren Menschen, die auch Gestalter und Gestalterinnen sind. Und du hast mir dankenswerterweise zwei Kapitel zugeschickt, Work in Progress, im Vorfeld dieses Gesprächs. Das eine war so eine Zusammenfassung zu Ulm, so, das war nett zu lesen und gut, aber und ein guter Überblick, aber spannender fand ich den anderen Text zu den Design-Netzwerken an der Stelle. Und vielleicht dazu generell erstmal die Frage, jetzt beschäftigst du dich mit Nick Röhricht und um so ein bisschen mal zu spoilern, du begreifst Nick Röhricht aber als, ich sag jetzt mal, Teamplayer in gewisser Weise, ne? Und räumst da in deiner Argumentation oder zumindest so, wie du es in diesem einen Teil, den ich da habe, herleitest, mit diesem Autorendesign-Narrativ auf und sagst, dass es eigentlich eine Art Netzwerkrealität gibt. Und aber das sind meines Erachtens ja zwei Sachen. Das eine ist Röhricht als fast schon ikonische Person in der deutschen, in der westdeutschen Design oder dann später vielleicht auch gesamtdeutschen Designgeschichte und dann aber eben nochmal so eine Art Rekontextualisierung auf das Netzwerk. Kannst du es ein bisschen priorisieren oder vielleicht nochmal einordnen? Geht es dir um ihn oder um sein Wie? Also das vielleicht doch mal zum Verständnis.
Ja, vielleicht sage ich ganz kurz, wer Hans-Nick Röhricht eigentlich ist. Um das einzuordnen.
Ja, bitte. Ja,
das habe ich bisher auch noch gar nicht gemacht.
Ich habe auch nie gefragt. Das ist so vorausgesetzt, ganz blöd von mir. Oh, okay. Kannst du kurz erzählen, wer ist eigentlich Nick Röhricht?
Ja, absolut. Hans-Nick Röhricht hat an der HFG studiert von 1955 bis 59. Er hat dort in der Produktform studiert, also er ist ausgebildet worden zum Industriedesigner und hat dann als Mitarbeiter von Ottel Eicher in der Entwicklungsgruppe 5 gearbeitet. Also er ist nach seinem Studium mehr oder weniger in der Universität oder in der Hochschule geblieben, war Mitarbeiter, war aber auch Assistent mit Lehrberechtigung in der visuellen Kommunikation. Und Röhricht hat dann, nachdem er sozusagen dieses Kapitel HFG abgeschlossen hat, oder auch da will ich mich gar nicht drauf festlegen, ob das Kapitel HFG abgeschlossen ist, aber er hat unter anderem in den USA an der Ohio State University unterrichtet. Und was aber für mich auch einen ganz wichtigen Punkt in der Arbeit ausmacht, ist, dass er über drei Jahrzehnte Professor an der heutigen Universität der Künste in Berlin war. Also er hatte diese Professur sehr lange inne und unter seiner Professur sind ganz, ganz viele Studierende hervorgegangen, die heute auch Professuren besetzen. Also das, was mich am Anfang so fasziniert hat an Röhricht als Person, waren die Geschichten, die darum erzählt wurden. Also, und Röhricht hat für den und den gearbeitet und der hat auch mit Röhricht gearbeitet. Und da gibt's eine Verbindung zu Olympia 72 und da gibt's die Verbindung zu Wilkan und hier zu Rosenthal. Also mich hat eigentlich dieser, wenn man so will, Output total interessiert. Und gleichzeitig stört mich in der Designgeschichte sehr oft, dass einzelne Persönlichkeiten hervorgehoben werden, dass einzelne, oftmals männliche Persönlichkeiten so in den Vordergrund gestellt werden. Und zum Glück ändert sich da die Design-Geschichtsschreibung auch so ein bisschen. Also man sieht es mit Gerda Breuer beispielsweise, die jetzt ein tolles Buch rausgebracht hat zu Designerinnen in oder Grafikdesignerinnen in der Designgeschichte. Also es gibt langsam andere Erzählweisen beziehungsweise Betrachtungsweisen, wie auf Designgeschichte geschaut werden kann. Und bei Röhricht war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich ihn gar nicht als einzelne Person sehen kann, sondern du hast gerade so schön gesagt, Teamplayer. Ich betrachte Röhricht eher als jemanden, der immer wieder mit anderen Personen zusammenarbeitet. Also der überhaupt nicht als Einzelperson irgendwie wahrgenommen wird. Gar nicht vor dem Hintergrund, dass ich jetzt irgendwie den Autorendesigner aus der Designgeschichte verbannen möchte, aber vielmehr vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass Designwissen oder dass Gestaltung nicht von einzelnen Personen abhängt, sondern immer aus der Kooperation mit ganz vielen Personen oder mit ganz vielen Ereignissen und dass man auf einen designgeschichtlichen Umstand anders schauen kann als nur auf eine Person.
Und Ich versuche das, also das hast du gerade sehr, sehr richtig gesagt. Ich folge dem zu 100%. Ich muss kurz überlegen, was, so Punkt können wir ja jetzt aufhören. Aber ich finde, die Frage dahinter ist ja, geht es dir um einen, um so eine Art Neuschreiben des Kanons oder anders, die, das oder an, vielleicht noch, ich stotter rum, aber ich versuch's nochmal, weil es geht ja ums laute Denken. Es geht dir ja nicht darum, da die Leistung von Röhrig zu schmälern, indem du versuchst zu zeigen, dass sehr viele andere Leute daran beteiligt sind, an den Leistungen, die er eben bei Olympia, bei und mit Vilkan, später mit den anderen Projekten, sondern eben genau seine Rolle als, tja, was, Katalysator, Facilitator eigentlich herauszukehren. Wie gehst du denn da methodisch vor? Wie kriegst du denn zu diesem Eindruck, den du hast, der ja aus Gesprächen kommt, aus dem wirklich umfänglichen Archiv, viele Kisten, viele Modelle, viele Dias, ne, viel Dokumentensichtung, aber wie gehst du denn methodisch daran, um auch eine valide wissenschaftliche Grundlage dafür zu schaffen, dass das alles stimmt, was du denn da vermutest? Ne? Jetzt wäre vielleicht noch mal so ein bisschen die Frage zu deiner wissenschaftlichen Promotion. Das ist ja kein Practice-Based PhD, den du machst, sondern eine wissenschaftliche Doktorarbeit.
Ja, gute Frage. Also auch da muss ich so ein bisschen zurückgehen zu einer Ausstellung, die ich in Ulm gemeinsam mit zwei Kollegen gemacht habe. Und zwar ist es eine Ausstellung gewesen zum Ulmer Hocker. Und der Ulmer Hocker, klar, ich rede jetzt vom Objekt, aber auch der Ulmer Hocker als in der Designgeschichte beschriebener Designklassiker, als Solitär, der da irgendwie steht. Mhm. Und diese Ausstellung, die wir gemacht haben, kam aus einer Initiative von Martin Mentele, Dr. Martin Mentele, der ist Leiter des HFG-Archivs, und Professor Dr. Thomas Hensel, der ist Prof an der Hochschule in Pforzheim. Und Thomas Hensel hatte die Idee, die Aktor-Netzwerk-Theorie als Betrachtungsweise oder Perspektive zu nutzen, um auf den Ulmer Hocker zu schauen. Also die Idee, einen Gegenstand multiperspektivisch anzuschauen. Also zu schauen, wie ist dieser Hocker eigentlich entstanden? Wer hatte seinen Anteil daran? Also sowohl die Autoren, die nicht nur Max Bill sind, sondern drei andere Autoren, aber auch zu schauen, welches Material wurde verwendet? Was waren die gesellschaftlichen Umstände? Was waren designhistorische oder wissenschaftliche Perspektiven, die damit reinspielen? Und was mir in der Ausstellung und auch in dem Buch, was dann erschienen ist, gut gefallen hat, war diese Multiperspektivität, also dieses Angehen an einen Gegenstand oder an ein Objekt aus verschiedenen Perspektiven. Und damit befinden wir uns ja dann schon in dieser Netzwerkforschung. Und sei es entweder Akteur-Netzwerk-Theorie oder soziale Netzwerke, dieser Umstand, dass etwas, sowas wie Designwissen oder ein Gegenstand abhängig ist von nicht nur einer Person, sondern von ganz, ganz vielen Umständen. Und man dadurch einfach sehr, sehr viel differenzierter auf eine Begebenheit schaut, war Auslöser dafür, dass ich mir auch Netzwerke anschauen wollte und schauen wollte, wie kann ich netzwerkanalytische Methoden nutzen, um Hansnik Röhricht und das, was Hansnik Röhricht in drei Jahrzehnten gemacht hat, wie kann ich das untersuchen? Und in meiner Arbeit zeigt sich das oder stelle ich das so dar oder versuche darzustellen, dass Röhricht dass verschiedene Orte für Röhricht wichtig waren. Also ich habe verschiedene Aktivitätsfoki. Ein Fokus ist die Hochschule für Gestaltung Ulm. Hier hat er studiert, hier hat er gelehrt, hier hat er ein bestimmtes Verständnis von Design auch mitbekommen. Und das ist das Kapitel, was du als Ulm-Beschreibung gerade bezeichnet hast. Das ist das Kapitel, in dem ich mir anschaue, welche Personen sind eigentlich in Ulm für Röhricht relevant? Bei wem hat er eigentlich studiert? Was ist Literatur? Was sind Seminare, die er dort mitbekommen hat? Was sind gestalterische Praktiken, die er mitbekommen hat? Also ich versuche sozusagen ganz genau mit der Lupe alles zu scannen, was um ihn herum passiert. Und gleichzeitig versuche ich dann, diese Positionen im Netzwerk einzuordnen. Also ich spreche oft von Positionierung von Personen. Also jemand wie Ottel Eicher beispielsweise, bei dem Röhricht gearbeitet hat, ist für Röhricht ganz, ganz zentral, weil er ihm bestimmte Inhalte vermittelt. Gleichzeitig ist aber auch, und das ist an der HFG so wichtig, sind die Seminare und sind Vorträge von außenstehenden Personen, die an die Hochschule kommen und dort Vorträge halten, die bringen sozusagen nochmal eine Außenperspektive mit. Also die schlagen sozusagen eine Brücke zu anderen Netzwerken. Die bringen neues Wissen rein, was er aufnimmt.
Ich zitiere dich jetzt mal ganz frech, an irgendeiner Stelle beschreibst du, dass sich interessiert, durch welche Umstände Gestalter selbst geformt werden. Und das ist ja ziemlich der Knackpunkt, und ich würde das sogar noch ergänzen, nämlich durch welche Umstände werden Gestalter und später auch Lehren, die dann später lehren, selber geformt. Weil da schließen sich ja entweder Kreise oder da überlagern sich Loops bis eben sehr weit zurück, und dass das ja Kontinuitäten sind, also Eicher hat Röhricht geprägt, oder Max Bill war am Bauhaus, ne? Also dass man in diesen Schritten weitergehen kann, dann hat wiederum Burkhard Schmitz bei Röhricht gearbeitet, der wiederum an der UdK gelehrt hat, der wiederum Dominik Schumacher studiert hat, der dann wiederum Magdeburg oder Dessau lehrt, und so geht das immer so, oder Hermann Klöckner, es geht immer weiter eigentlich in diesen Kontinuitäten, und betrachtet man die ins Jetzt und historisch weiter zurück, könnte man theoretisch sagen, also rein von dieser zeitlichen Kontinuität, dass Röhricht in der Mitte sitzt. Aber ist er denn eigentlich dann auch so ein zentraler Akteur in diesen Netzwerken? Weil, habe ich gelernt durch den Text, dass es ja eben auch noch andere Kriterien als Zentralität gibt, wenn man Netzwerke anschaut und beobachtet.
Genau, also wenn man soziale Netzwerke anschaut, also die Beziehung von menschlichen AkteurInnen untereinander. Mhm. Und ich finde gerade dieser Punkt Zentralität verweist auch nochmal auf das, was wir vorhin angesprochen haben, eben nicht den Autoren-Designer in die Mitte zu setzen, sondern diese Position verändert sich immer wieder. Also wenn wir Röhricht als Studenten an der HFG sehen, ist es jemand, der auf den viele Inhalte einprasseln. Also es ist jemand, der viele Inhalte in sich aufnimmt, die er dann auch beispielsweise an der Ohio State University als ausgebildeter Industriedesigner, als Industriedesigner, der in den 50er und 60er Jahren ausgebildet wurde, unter dem Ulmer Modell eine ganz bestimmte Designhaltung vermittelt. Dann ist es aber so, dass Röhricht in den 70ern die Professur in Berlin erhält. Da werden in den 70er Jahren sind andere Themen viel wichtiger. In den 80er Jahren ist Röhricht meiner Meinung nach, und ich hoffe, dass ich das in der Arbeit auch so darstellen kann, nicht unbedingt die zentrale Person. Und das schmälert seine Leistung nicht, aber seine Rolle verändert sich da. Ich würde beispielsweise sagen, dass in den 80er Jahren jemand wie Andreas Brandolini, der Mitarbeiter bei ihm ist, eine Art Brücke baut, der eine Brücke zum neuen deutschen Design baut, weil er da selber Teil von ist und weil er selber auch noch andere Inhalte mit reinbringt. Also er ist derjenige, der dann gemeinsam mit Jasper Morrison und Joachim Stanicek das Kaufhaus des Ostens veranstaltet, von dem wir gerade gesprochen Brücke, haben.
Ne? Ja, genau.
Apropos Brücke. Und da ist Röhricht jemand, der in seiner Position als Professor, der diese Professur inne hat an der HDK, damals HDK, heute UDK, der da irgendwie einen Möglichkeitsraum schafft. Also seine Position verändert sich durchaus. Und ich glaube, das ist wichtig aufzuzeigen. Also einerseits, inwieweit so designhistorische Ereignisse miteinander zu tun haben, aber auch inwieweit sich die Position der einzelnen Personen oder AkteurInnen darin ändern.
Weil wir gerade von Brücken sprechen, Brücken führen ja auch über Löcher. In der Netzwerkforschung gibt es ja diese Weak Ties, also diese schwachen Verbindungen, kann man das so sagen?
Ja.
Genau, und dann gibt es Löcher in Netzwerken und Menschen, die über diese Löcher so drüber helfen. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil du das in deiner, ich kann mich wirklich nur auf diesen einen Textpart beziehen, weil nur den habe ich zur Hand gehabt. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen und vielleicht noch mal auch an dem historischen Case von Röhricht dann noch das versuchen zu erläutern?
Was mich an Röhricht von Anfang an so fasziniert hat, war, dass wir von mehreren Jahrzehnten sprechen. Also er ist irgendwie in den 60er Jahren an der HFG aktiv. Dann ist er an der HDK aktiv. Er taucht aber auch irgendwie dann im neuen deutschen Design auf, in den 80er Jahren. Also für mich ist Röhricht jemand, der nicht ganz salopp gesagt in diesem Ulmer Modell stehen bleibt. Also das ist nicht jemand, der seine Ausbildung genossen hat, zum Industriedesigner geworden ist und für immer auf dieser Position stehen bleibt, sondern er schafft es meiner Meinung nach, und da kommt dieses Netzwerk ins Spiel, er schafft es durch verschiedene Jahrzehnte hindurch mit seiner Lehre aktuell zu bleiben. Und das schafft er, indem er sich Leute dazu holt, indem er ein Netzwerk schafft, indem er immer wieder Persönlichkeiten einstellt oder zu Vorträgen einlädt oder in seine eigene Designpraxis holt, die andere Inhalte mit reinbringen, also die sozusagen Brücken schlagen, die neue Inhalte mit reinbringen. Also ich beispielsweise hat Röhricht Enzo Mari mal für ein Seminar eingeladen. Also Enzo Mari, der nochmal ein komplett anderes Designverständnis hatte als das, was Röhricht in Ulm gelernt hat. Und ich glaube, da sprechen wir dann von einem Netzwerk oder von verschiedenen Personen, die Positionen einnehmen, die genau diese Position der Brückenschläger einnehmen, die über sozusagen leere, blinde Flecken treten. Und das, was du gerade gesprochen hast von den Strong und Weak Ties, Weak Ties sind die Personen, die nicht zum engsten, also nicht unbedingt Familie sind. Also Strong Ties, Familie, enge Freunde. Und Weak Ties sind eher so lose Verbindungen, aber die das schaffen, was ganz wichtig ist, die neues Wissen mit einbringen. Und ich würde sagen, dass Röhricht in seiner Art und Weise, wie er gelehrt hat und wie er sein eigenes Büro betrieben hat, ganz viele Weak Ties um sich herum gesammelt hat. Also ein wenn wir es an einem Beispiel oder an einer Sache festmachen wollen, ist, Röhricht hat ja nicht nur als Professor in Berlin gelehrt, sondern er hatte gleichzeitig auch sein Büro, Produktentwicklung Röhricht in Ulm. Und zwischen diesem Büro und zwischen der Universität war ein ganz, ganz starker Austausch. Also er hat immer wieder Leute aus der Lehre ins Büro geholt und wieder zurück. Also das war immer wieder ein fluider Austausch von MitarbeiterInnen. Oder alle Studierenden sind mindestens einmal in ihrem Studium nach Ulm gekommen und haben sich das Büro angeschaut. Und ich glaube, dass er dadurch eben ein Netzwerk schafft, in dem immer wieder neue Inhalte reingespült werden, die er sich dann zunutze macht.
Ist das aber historisch vergleichend so anders oder neu? Also das hört sich für mich, es ist auch, vielleicht muss man das auch, liebe Hörende, es gibt einen guten Film von meinem Kollegen an der Burg, Guido Englich, der heißt, glaube ich, Designgeschichte, Klammer auf, Designgeschichten aus dem Röhricht-Archiv. Es gibt einen schönen Trailer dazu auf Vimeo. Und da wird das alles auch nochmal sehr schön aufbereitet, also zumindest in dem Trailer. Vielleicht, ich weiß nicht, muss man mal Guido fragen, wie man an diesen, wie man die Chance bekommt, diesen Film in Gänze zu sehen. Aber da wird es auch nochmal beschrieben. Und auch da habe ich mich sehr darüber gefreut zu sehen, okay, auch wir heutzutage befinden uns in einem Lehr, also nicht Lehr im Sinn von Vakuum, sondern Lehr im Sinn von Vermittlung, Kontinuum und bauen auf Erfahrungen und Experimenten auf, die früher schon gemacht wurden. Und gleichzeitig frage ich mich aber, war er damit ganz allein in dieser Art des Verbindens beispielsweise von Praxis und Lehre, des Reinholens von Gästen außerhalb des Hochschulkosmos? Und gibt es da, oder ist es für dich auch wichtig, das vergleichend zu betrachten mit, und da fehlt mir es jetzt mit, wer auch immer parallel an der Stelle ebenfalls Gestaltung gelehrt hat. Ne?
Also ich glaube, es ist überhaupt nichts Neues. Ich glaube, die Art und Weise, wie Röhricht agiert, ist was er in Ulm kennengelernt hat. Aber Ulm ist, das ist vielleicht sein, das ist seine Ausbildung. Dieses, also gerade in Ulm gab's immer die Mittwochsseminare, man hat immer wieder neue Personen aus unterschiedlichen Disziplinen dazugeholt, die Vorträge gehalten haben. Aber diese Vernetzung oder diese Bezugslinien per se ist nichts Neues. Das sehen wir am Bauhaus auch. Das sehen wir an Personen wie Josef Albers beispielsweise. Josef Albers, der am Bauhaus die Grundlehre von Johannes Itten kennengelernt hat, die selber auch unterrichtet hat, die dann seine Lehre dann weiterentwickelt am Black Mountain College, nach Ulm kommt. Das ist an sich nichts Neues. Das ist was immer vorhanden war. Ich glaube aber, dass die Betrachtungsweise in der Designgeschichte neu ist. Das ist das noch nicht so oft in Netzwerken geschrieben wurde.
Ja, und während ich dir so zuhöre, merke ich auch ja. Und es ist vor allen Dingen nicht so gut belegt. Ne? Also wenn wir uns, er hat ja akribisch gesammelt, ne? Wo Otel Eicher gesagt hat, nee, komm, was interessiert mich das alles? Mach du mal. Und dann gibt es Kisten, dieses Kistenarchiv, wo alles Mögliche drin ist. Das ist ja total, total beeindruckend und für dich ja wiederum ein super guter Fundus. Auch digital und online ist es, ich hoffe, es ist noch online, ja sehr gut zu sehen, wie es sich dann später, wie es sich in der Lehre auswirkt und wie dann wiederum Studierende nochmal reflektieren, was sie aus der Lehre mitgenommen haben. Also das sind ja alles Sachen, auf die du sehr gut Bezug nehmen kannst. Jetzt, und da kommen
Darf
wir schon
ich da
eigentlich...
kurz einhaken?
Ja, bitte, aber selbstverständlich.
Du hast gerade gesagt, dass es so schwer greifbar ist. Und damit, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mir sehr schwer Feld, zu sagen, wo hört das Netzwerk auf und wo mache ich sozusagen den Cut und wie stelle ich es dar? Und ich spreche von sozialen Netzwerken und von Beziehungen von einzelnen Personen zu anderen Personen, von menschlichen AkteurInnen. Und wie mache ich das sichtbar, was dazwischen eigentlich ist? Also wie mache ich sichtbar, was zwischen diesen AkteurInnen passiert und was da eigentlich vermittelt wird? Und ich glaube, da kommt dann noch mal eine andere Ebene mit rein. Und das ist die, wie so Netzwerke oder wie so Designwissen sichtbar wird. Und das sind Artefakte. Das sind
genau
die Sachen.
Genau, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Als du es gesagt hast, wie würde ich es machen? Genau so. Genau. Object Lessons.
Ne? Da, an denen genau, Moment. Also das sind die Artefakte. Und wenn man sich dann anschaut für die HFG-Zeit und für das, was Röhricht an der HFG gelernt und gelehrt hat, ist seine Diplomarbeit ein Stapelgeschirr mit dem Namen TC100, das dann später bei Rosenthal oder für Thomas, eine Gruppe von Rosenthal, produziert wurde. Daran lässt sich ein ganzes Designverständnis, lässt sich diese ganze Zeit exemplarisch feststellen. Das Gleiche gilt für die 80er Jahre, wo wir, weil wir das Kaufhaus des Ostens so besprochen haben, nehmen wir das Kaufhaus des Ostens. Auch daran lässt sich feststellen, wie er Design zu dem Zeitpunkt gedacht hat und welche Einflüsse da auf ihn getroffen sind und vielleicht auch, welche Persönlichkeiten er dann für die eigene Lehre dazugeholt hat. Also ich glaube, dass diese Schwierigkeit, dieses Netzwerk zu greifen, möglich ist über andere AkteurInnen und das wären dann Artefakte, es wären Objekte.
Ja. Du hast vorhin auch von dieser Akteur-Netzwerk-Theorie gesprochen und es eben auch nochmal an dem Beispiel des Ulmer Hockers ja gerade nochmal deutlich gemacht. Ich kenne mich da drin nicht aus. Gibt es in der Akteurnetzwerk, gelten Objekte, dürfen die Akteurnetzwerk-Elemente sein?
Absolut. Also es gibt definitiv, okay. Es gibt definitiv ExpertInnen, die sich besser auskennen, aber
Immer?
Genau. In der Akteurnetzwerk-Theorie ist definitiv der Thomas Hensel hat es in seinem Text zu dieser Ulmer Hocker-Publikation sehr gut gesagt. Die Akteurnetzwerktheorie will an sich nicht den Tod des Autors. Also es geht nicht um ein Negieren von AutorInnenschaft, sondern es geht eher um ein Einbeziehen von auch nicht menschlichen, also dinglichen AkteurInnen. Also es geht eher um keine Hierarchie, sondern um ein gleiches Anschauen von unterschiedlichen AkteurInnen.
Ja. Ja, das ist super, weil ich finde, gerade an dem Kaufhaus des Ostens wird ja so viel, also da wird ja so viel deutlich an der Stelle. Und ich hatte mir und gleichzeitig aber eben auch wie wenig Nick Röhricht dazu, ich sage es mal ganz salopp, sieht niemand hier die Gänsefüßchen, die ich in der Luft mache, nichts zu sagen hat. Also es wird schon mal deutlich, dass er da eher wenig sich dazu äußert. Überhaupt hat er sich ja selber sehr wenig geäußert. Aber ich hatte ein Buch gefunden, das im Schrank bei mir, und da habe ich ich muss es gerade aus dem Drucker holen, deswegen hat das hier gerade so gerumpelt, aber ich muss dann später nochmal drauf gucken. Und da gibt es so ein paar Äußerungen von ihm auch eben genau zu diesen Designprozessen, die damit zu tun haben. Und aber auch gleichzeitig merkt, er will sich ja gar nicht äußern. Im Gespräch merkt man, wie dann sozusagen Gisela Carsten immer mehr spricht in diesem Interview, weil es ihm ja nicht darum ging. Und das ist aber nochmal interessant, habe ich den Eindruck, dass viel um ihn gesprochen wird, also auch wenn man mit, also es geht nicht um eine Mythenbildung oder sowas, aber dann doch schon um einen sehr wertschätzenden, lobenden, naja, wie soll ich sagen, Grundtenor, wenn überrührig gesprochen wird. Aber von ihm selbst ist ja kaum was da. Wie gehst du damit um? Oder ist da was da, was ich nicht, nur nicht, also ich bin ja auch nicht quellensicher, so 100%.
Also du hast schon recht, dass es sehr wenig zu sehr wenig veröffentlichte Publikationen von Röhricht gibt. Das Buch, also ich gehe davon aus, dass du das Interview ansprichst, was in dem Ausstellungskatalog zum neuen deutschen Design.
Ja, genau, das meine ich. Ja, genau,
aus dem genau. Es gibt ein weiteres Buch von Christian Borngräber, in der sich eine Publikation befindet oder ein veröffentlichter Text von Röhricht. Aber es ist immer auch eine Frage, was wir für Quellen uns anschauen. Weil dieser Text, nehmen wir diesen Text, der in dem Buch von Christian Borngräber ist, das ist das Berliner Designhandbuch. Und in diesem Text, das ist ein Text, den Röhricht für seine Studierenden schreibt. Also du hast es gerade schon deutlich gesagt, dann springt jemand anders für ihn ein. Gisela Kasten ist seine Partnerin, mit der Lebens- und Arbeitspartnerin, mit der er seit den 70ern arbeitet. Er selber äußert sich schon, aber nicht in einer Öffentlichkeit. Oder was heißt Öffentlichkeit? Er äußert sich in seinem Lehrkontext sehr wohl. Es gibt diverse Studien, die in seinem Büro angefertigt wurden. Es gibt Dokumentationen, die im Rahmen des Studiums angefertigt wurden, ja. in denen man sehr wohl erkennen kann, welches Verständnis von Design er formuliert. Also es gibt Quellen, definitiv. Was du aber natürlich ansprichst, ist ja auch die Frage, wie man eigentlich mit jüngerer Designgeschichte umgeht, mit Designgeschichte, in der AkteurInnen noch da sind, mit denen man sprechen kann. Und da habe ich ein ganz ambivalentes Verhältnis, weil einerseits ist es total, total spannend. Ich habe sehr, sehr viele mündliche Quellen. Ich habe wahnsinnig viele Personen, mit denen ich spreche, die mir Auskunft geben, die absolut hilfsbereit sind. Also sehr viel Oral History. Mhm. Und auf der anderen Seite, also es ist einerseits eine sehr detektivische Arbeit, in diesem Archiv rauszusuchen, welche Quellen gibt es, welche Quellen kann ich verwenden, welche von den tausenden Faxen sind irgendwie relevant. Dann gibt es die mündlichen Quellen, die Personen, mit denen ich spreche. Und gleichzeitig muss man die ja auch einordnen können. Also wie ordne ich diese mündlichen Quellen ein? Und andererseits, das wird mir in dieser Arbeit immer mehr bewusst, ich bin in der Position, in der ich etwas historisch einordne. Also in der ich ein Thema historisch einordne von Personen, die jetzt noch in der Lehre sind. Und das hat so eine gewisse Verantwortung, finde ich. Und andererseits versuche ich, gerade die mündlichen Quellen eher als Einordnung zu nehmen. Also es sind eher Anstoß für weitere Recherchen. Also es ist eher ein Austausch hin zu, wo könnte ich noch recherchieren und wer hat noch mal irgendwas, was ich mir auch anschauen könnte.
Die sind wie so Stepping Stones, ne? Die führen dich eigentlich zur Source, aber die sind nicht die Source. So, wenn man es mal so ein bisschen so nehmen würde, oder?
Ja, ich finde die Quelle, die Art der Quelle verändert sich auch total. Also in den 1950er und 60er Jahren habe ich was im HFG-Archiv liegt, das sind Dokumente, das sind Schreibmaschinendokumente, schriftliche Quellen. In den 80er Jahren, da habe ich letztens, ich weiß gar nicht, mit irgendwem gesprochen, klar gibt's E-Mail und Fax, Aber es passiert auch einfach ganz viel mündlich. Also ich bin konfrontiert mit unterschiedlichen Arten der Quellen. Und wie du richtig sagst, die mündlichen Quellen oder die Personen, mit denen ich heute rede, das sind eher Stepping Stones, definitiv. Also was diesen Wert überhaupt nicht schmälert, aber das sind wahnsinnig hilfreiche Quellen, um andere Quellen zu finden.
Ja, habe ich ja vorhin so rumgerumpelt hier in meinem, während ich gesucht habe, und ich habe nochmal was gefunden, weil ich diesen Text ganz gut finde. Oder ich zitiere mal kurz auf die Frage, die an Nick Röhrig gestellt wird. Wenn Sie heute überlegen, wo sehen Sie das Schwergewicht Ihrer Tätigkeit? Sie waren immerhin fast 30 Jahre Professor in Berlin. Sehen Sie das Schwergewicht Ihrer Tätigkeit als Designer oder als Lehrer? Das finde ich ja schon mal eine total gute Frage, jemanden zu stellen, der so, also nicht breitbeinig im Sinn von so macho-mäßig, sondern also zwischen sozusagen zwei Feldern gestanden hat. Und daraufhin Nick Röhrig hier in diesem Interview als Katalyst vielleicht. Nein, ich weiß auch nicht. Katalyst geht nicht. Und darauf Gisela Kasten, doch, warum nicht? Katalyst und Spiritus Rector als Designer und Leiter eines Gestaltungsbüros. Im Team mit festen Mitarbeitern und dazu die sporadisch zu speziellen Aufgaben gerufenen Praktikanten und Gäste. Und gleichzeitig Katalyst und Spiritus Rector als Lehrer und Leiter einer Abteilung Entwurf an der Hochschule. Im Team einer kleinen Gruppe von Lehrenden dazu gerufen, wechselnde Lehraufträge zur Ausbildung von jeweils 10 bis 20 Studierenden in 5 Jahrgängen. Und hier wird ja immer wieder die Einbettung eigentlich nochmal herausgehoben. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich habe ihn nie kennengelernt. Ich kenne ihn nur vom Hörensagen und von dem sehr wohlwollenden Hörensagen. Aber dieses, naja, Katalyst, weiß ich auch nicht, so sich eher so in die zweite Reihe stellen, wirkt ja erstmal total sympathisch in einer gewissen Weise. Ne, also und eben gleichzeitig von außen wird ihm diese Teamplayer-Rolle ja bestätigt in gewisser Weise. Ich weiß nicht, was ein Katalyst ist. Wahrscheinlich sowas wie ein Katalysator.
Ich finde, du sprichst genau diese Ambivalenz an. Also wie geht man mit so einer Aussage? Was macht man mit so einer Aussage? Die ist natürlich sehr wohlwollend, kommend von einer Person, die jahrzehntelang mit ihm arbeitet. Also ich will das überhaupt nicht. Genau, das ist die Quelle, und ich will es überhaupt nicht negieren, weil ich ihn schon auch, wenn ich ihn jetzt beschreiben würde, und meine Dissertation ist einfach noch nicht zu Ende geschrieben, aber ich würde ihn schon auch als jemanden sehen, der zu gewissen Zeiten jemand ist, der moderiert und der Dinge möglich macht, die er aber auch möglich macht, weil er in einer bestimmten Position natürlich sitzt. Also ich glaube, also da ist in
Meinst
gewisser
du da so
Weise
Privilegien oder auf was bist du da so raus?
Ich glaube, es ist in gewisser Weise ja auch eine Art von Macht, die er in seiner Position hat, und um Dinge möglich zu machen. Also er schafft einen Möglichkeitsraum, und das meine ich gar nicht despektierlich oder kritisch, aber das ist was man mitdenken muss. Er schafft in seiner Position als Professor einen Möglichkeitsraum, in dem viel passieren kann. Und deswegen würde ich dieser Aussage teilweise zustimmen, dass er natürlich ein Katalysator, Katalyst ist, der Dinge ins Rollen bringt. Aber genau, oder an dieser Stelle, weil wir gerade davon gesprochen haben, das ist ja eine Quelle. Und was ich versuche, ist, dass ich wirklich ins Archiv gehe und mir Primärquellen anschaue. Also ich schaue mir Texte an, die er geschrieben hat. Ich schaue mir seine eigenen Aussagen an. Weil ich glaube, wenn wir von Rezeption ist definitiv wichtig, auf jeden Fall. Aber mich interessiert in erster Instanz die Primärquelle. Und zum Thema Rezeption vielleicht auch noch mal so ein ganz kleiner Exkurs. da ist so ein genauer Blick immer total wichtig. Also wann ist diese Rezeption passiert, zu welchem Zeitpunkt? Ich finde das ganz spannend, in diesem Kapitel zur HFG Ulm spreche ich auch über Hans Gügelow. Hans Gügelow war ein Architekt, Designer, der an der HFG in Ulm gelehrt hat. Der wurde für den ursprünglich eingestellt im Juni 1954, um den Möbelbau an der Hochschule zu leiten. Und Röhricht hat auch bei Gügelow gelehrt. Und Gügelow, der stirbt relativ früh, 65, und wird aber schon 1961 von Hans Eckstein, der zu dem Zeitpunkt die neue Sammlung in München geleitet wird, schon designhistorisch eingeordnet. Also 1961, noch zu Lebzeiten, wird sozusagen gesagt, dass Gügelow der Systemdesigner schlechthin ist. Und wenn man sich dann aber die Vorträge anschaut, die Gügelow gehalten hat, natürlich wird da dieser Systemgedanke deutlich, aber es ist doch ein differenzierteres Bild. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig, einen differenzierteren Blick auf einen Umstand zu schaffen. Und deswegen bin ich da, glaube ich, sehr spezifisch, welche Art von Quelle ich verwende.
Mit Blick auf die Zeit hätte ich noch eine letzte Frage, die aber gerne eine sehr lange Antwort haben kann. Du bist Designerin und befasst dich auf einer theoretischen, historischen, geschichtswissenschaftlichen Ebene mit Gestaltung. Wie sehr hilft dir deine gestalterische Vorprägung, Ausbildung, und gibt es auch Momente, wo sie dir im Weg steht?
Ich weiß gar nicht, ich weiß, also ja, ich habe ein Studium in Design und ich habe aber ja auch noch ein wissenschaftliches Studium sozusagen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir manchmal, ich will nicht sagen ein naiver Blick, aber ein anderer Blick auf Material zugutekommt. Also ich bin irgendwie erst im zweiten Studium mit wissenschaftlicher Arbeit in Kontakt gekommen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt diesen Röhrichtbestand sehe, dass ich keine Berührungsängste habe, das Material anzugehen und mir das anzuschauen. Also ich weiß nicht, ob das die richtige, ob das eine befriedigende Antwort oder eine befriedigende Antwort ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich auch durch das Thema Ausstellungen und das Ausstellungen machen nicht im rein textlichen bleibe, sondern dass ich irgendwie denke, man könnte das Netzwerk so und so darstellen und das wäre noch interessant und daraus könnte man eine kleinere Ausstellung machen. Also das hindert auch manchmal natürlich, aber ich glaube, dass ich nicht nur im Text bleibe. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
Das ist verständlich und das ist auch befriedigend. Wenn befriedigend 3 ist, dann reicht das nicht, dann ist es viel besser, weil es ist nämlich einzuordnen in das, was du in der letzten Stunde erzählt hast. Oder kommt das alles eigentlich zusammen? Viktoria, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Wir packen ganz viel in die Shownotes. Das werden, glaube ich, lange Shownotes. Danke, Caro, als studentische Hilfskraft, die alle raussammelt. Ich bin sehr happy. Ich habe viel gelernt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe ein bisschen rumgestottert, aber das erlaube ich mir einfach, weil ich will ja was wissen. Da muss ich manchmal laut denken. Und freue mich auf die finale Arbeit. Wann denkst du, darf man das eine Promovendin, Promotionsstudierende fragen, wann es vielleicht sein kann? Du darfst gerne auf ein Dreivierteljahr hinten drauf rechnen, aber ungefähr?
Das ist jetzt fast eine Fangfrage.
Okay, dann frage ich die Frage nicht. Wir freuen uns einfach, wenn die Arbeit fertig ist. Und
nein, ich hoffe,
wir das
bald
lesen können und Ausstellungen dazu sehen.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Super, dann drücke ich jetzt hier auf den roten Knopf und ich bedanke mich bei den Zuhörenden und Zuhörern für das Zuhören. Okay, ciao.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.